Am Sonntag, den 14. Mai, sind Wahlen in der Türkei. Dazu haben wir einen Beitrag, der von der Internetseite anf.deutsch kommt. Erdogan benutzt Video für Wahlkampfmanipulation. Erdogan nutzt im Wahlkampf ein manipuliertes Video, in dem eine vermeintliche Nähe zwischen seinem Konkurrenten Kemal Kılıçdaroğlu und dem Guerillakommandanten Murat Karayılan suggeriert wird. Politische Gegner als vermeintliche PKK-Sympathisanten zu diskreditieren, gehört zur grundlegenden Wahlkampfstrategie des türkischen Präsidenten Erdogan. In der Türkei wird am Sonntag gewählt und der AKP-Regierung droht nach 2 Jahrzehnten der Machtverlust. Die kurdische Befreiungsbewegung und das Bündnis für Freiheit und Demokratie, in dem sich die zweitgrößte Oppositionspartei HDP mit mehreren progressiven Parteien zusammengeschlossen hat, unterstützt bei der Präsidentschaftswahl den CHP-Vorsitzenden Kılıçdaroğlu. Das Bündnis verfolgt die Strategie, die Erdogan-Ära zu beenden. Und anstelle der von einem Verbot bedrohten HDP mit der grünen Linkspartei YSP eine starke Vertretung seiner Forderungen im Parlament zu bekommen. Aus der Türkei haben wir noch mehrere Kurznachrichten. Die erste kommt aus Erzurum.
Gestern Abend griffen graue Wölfe und AnhängerInnen von AKP und MHP in Erzurum eine Wahlveranstaltung des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu an. Bei dem Angriff wurden mehrere Teilnehmende der Veranstaltung verletzt, darunter auch Kinder. Die Polizei griff nicht ein, auch nicht als später ein Mob aus FaschistInnen durch die Stadt zog und Häuser mit Steinen bewarf. Zeitgleich wurde aus der kurdischen Region Şırnak gemeldet, dass der Bruder des ehemaligen demokratischen Bürgermeisters der Stadt Elke erschossen wurde. Nach ersten Angaben deutet alles auf ein politisches Attentat hin. In den letzten Tagen hat sich die Lage in der Türkei massiv verschärft. RegierungsvertreterInnen reden mittlerweile offen von einem möglichen Putsch im Zusammenhang mit der Wahl. Die Opposition ruft dazu auf, wachsam zu sein und versuche, die Wahl zu manipulieren oder zu behindern. Dies gilt auch hierzulande, wo es auch schon mehrere Angriffe auf Oppositionelle bei der Wahl gab.
Die nächste Nachricht kommt aus Lyon. Graue Wölfe, das sind türkische Faschisten, greifen Kurden in Lyon an. 4 Verletzte. In Frankreich ist es im Zug der Stimmabgabe für die Türkei-Wahlen zu faschistischen Angriffen auf Kurdinnen gekommen. Der CDKF warnt vor einer Eskalation und fordert die französischen Behörden zum Schutz der kurdischen Community auf. UnterstützerInnen der grünen Linkspartei JSL, die anstelle der von einem Verbot bedrohten HDP bei den Wahlen antritt, berichten von offenen Drohungen türkischer Faschisten und dem systematischen Abstechen der Reifen ihrer Autos. In Lyon sind am Dienstag 4 KurdInnen bei einem rassistischen Angriff verletzt worden und mussten in der Notaufnahme behandelt werden. Die französischen Behörden haben Ermittlungen eingeleitet. Festgenommen wurde bisher offenbar nur eine Person, die Reifen abgestochen haben soll. Weiter geht es mit einer anderen Meldung. Auslieferung von Asime Arsun an die Türkei verhindern. Die kurdische Aktivistin Asime Arsun ist Anfang Mai auf dem Flughafen in Hewler, Erbil, festgenommen worden. Wie die Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans, KCK, mitteilt, wurde Arsun nach der Festnahme vom Geheimdienst der PDK Parastin an einen unbekannten Ort verschleppt. Der Parastin arbeitet eng mit dem türkischen MIT zusammen. Eine Auslieferung der schwerkranken Aktivistin an die Türkei ist wahrscheinlich. Das Komitee für Auswärtige Angelegenheiten der KCK teilt mit, dass die Erdogan-Regierung in der Türkei vor einer Niederlage steht und dringend Erfolgsmeldungen braucht. Asim Asun sei im kurdischen Freiheitskampf aktiv und schwer krank. Bei dem Versuch zur medizinischen Behandlung ins Ausland zu reisen, wurde Asim Asun am Flughafen von Hewle, Erbil, das ist im Irak, gestoppt und festgenommen. Kurz danach wurde sie vom PDK an einen unbekannten Ort verschleppt. Es liegen Informationen vor, dass sie dem türkischen MIT ausgeliefert wurde. Wir haben jedoch keine konkreten Informationen. Fest steht lediglich, dass Asim Asun ohne offizielle Registrierung vom Parastin entführt wurde. Daher steht das Risiko, dass unsere unter einer schweren Herzerkrankung leidende Genossin an den türkischen Staat ausgeliefert wird, hoch. Dass die vom Barzani-Clan dominierte PDK eine kurdische Revolution auf diese Weise, Revolutionärin auf diese Weise entführe und für ihre schmutzigen Beziehungen mit der Türkei zu benutzen versuche, sei eine Schande, erklärte die KCK. Weiter geht's mit einer anderen Meldung. Wieder Festnahmen bei Mahnwache von Samstagsmüttern. Es gleicht inzwischen einem Ritual, wie die Istanbuler Polizei seit Wochen die Mahnwache der Samstagsmütter verhindert. Um die Forderungen nach Aufklärung des Schicksals ihrer in staatlichem Gewahrsam verschwundenen Angehörigen und die Bestrafung der Täter zu unterdrücken. Trotz eines gegensätzlichen Urteils des türkischen Verfassungsgerichts wurde der Initiative erneut der Zugang zu ihrem angestammten Kundgebungsort vor dem Galatasaray-Gymnasium auf der İstiklal Caddesi verwehrt. Vor dem durch Barrieren und Gitter abgesperrten Platz wurden Mitglieder und Unterstützende der Samstagsmütter zunächst in einen Kessel festgenommen. Anschließend führte die Polizei die Festnahmen durch. Mindestens 23 Personen wurden in Gewahrsam genommen und abgeführt. Die letzte Nachricht ist aus Rojava. Tote und Verletzte bei Angriff auf Tel Temir. Das Dorf Tel Alaban, südwestlich von Tel Temir, ist mit Mörsern und Artillerie angegriffen worden. Bei dem Angriff kam ein Zivilist ums Leben, 4 weitere Anwohner wurden verletzt. Tel Temir liegt gut 30 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt und grenzt im Norden an die illegale Besetzungszone, die die Türkei entlang ihrer Südgrenze im Schulterschluss mit Dschihadisten in Rojava betreibt. In dem nahegelegenen Dorf ein El-Abed wurden am 24. April 3 Kinder durch türkische Granaten getötet. 2 weitere wurden teils schwer verletzt.
Kennst du das Bild? Die Straße voll kämpferischer Menschen und unter ihnen rollt der Lorabus und berichtet live aus der Bewegung für die Bewegung. Zu unserem 40-Jährigen ist es Zeit, einen eigenen Bus anzuschaffen mit eingebautem Studio. Hilf uns dabei, unser Crowdfunding läuft. Lasst uns gemeinsam Kämpfe verbinden und Isolation durchbrechen. Spende jetzt auf studiobus.lora.ch und hilf uns, Stimmen von der Straße direkt zu teilen.
Zunächst einige nicht so gute Nachrichten aus Chile. Chile hat die 51 Personen gewählt, um die neue Verfassung zu gestalten. Ein Wahltag, der die Opposition unter der Führung des rechten José Antonio Kast und die Republikanische Partei mit mehr als einem Drittel der Sitze begünstigte. Die Republikanische Partei gewann 22 Stimmen und ist damit die stärkste politische Kraft bei der Ausarbeitung einer neuen Verfassung, die die derzeitige, das während der Diktatur von Augusto Pinochet geschafft wurde, ersetzen soll. Unidad para Chile, die parteiübergreifende politische Bündnis, die die Regierungspartei vertritt, gewann 17 Plätze. Die übrigen Sitze gingen an Kandidaten der Mitte-Rechten, die in der Organisation Chile Seguro zusammengeschlossen sind. Nach Angaben der chilenischen Wahlbehörde wurden fast 17% der Stimmen gültig, null abgegeben. Der große Gewinner war Kast, ein Führer mit rechtsextremen Ideen, der in der ersten und zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen antrat und schließlich vom aktuellen Präsidenten Gabriel Boric, einem ehemaligen linken Studentenführer, besiegt wurde. Dem aktuellen verfassungsgebenden Prozess ging ein sozialer Ausbruch voraus, der kurz vor der Covid-Pandemie stattfand. Der soziale Ausbruch forderte den Rücktritt des damaligen Präsidenten Sebastián Piñera und die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Der erste Versuch, die Verfassung des Diktators Pinochet abzuschaffen, fand 2022 statt. Als ein Projekt ausgearbeitet und in einer Volksabstimmung abgelehnt wurde. Die Ablehnung wurde auch von Kast und anderen rechten Kräften unterstützt. Elisa Loncón, eine Mapuche-Frau und erste Präsidentin des vorherigen Verfassungskonventions, bedauerte das Resultat der Wahl und sagte, dass eine Partei gewonnen habe, die nie die aktuelle Verfassung von Pinochet ändern wollte. Loncón gratulierte auch Aliwen Antileo, die als einzige chilenische Vertreterin der Indigenen an dem neuen Prozess teilnehmen wird. Von nun an hat eine Expertenkommission die Aufgabe, den vorläufigen Verfassungsentwurf aufzuarbeiten. Dieses wird am 7. Juni präsentiert, damit sie über einen Zeitraum von 5 Monaten Änderungen vornehmen können, damit der Verfassung im Dezember fertig ist. Elisa Loncón leitete eine verfassungsgebende Versammlung, die sich aus 155 ChilenInnen zusammensetzte, die durch Volksabstimmung gewählt wurden, wobei die Geschlechter paritätisch vertreten waren und 17 Vertreter der Indigenen anwesend waren. Sie sagte, dass der aktuelle Verfassungsprozess ein Design hat, das die indigenen Völker ausschließt. Bei der Wahl am Sonntag wurde ein neuer historischer Rekord aufgestellt. 2,6 Millionen ungültige und leere Stimmen wurden abgegeben. Analysten führen dies auf den obligatorischen Charakter der Wahl zurück, aber auch Wahlmündigkeit und eine Verurteilung der politischen FührerInnen und der politischen Parteien spielt eine Rolle. Der Prozess der Ausarbeitung einer neuen Verfassung wird von einem unpopulären Parlament mit aller Macht vorangetrieben. Marta Lagos, Direktorin von Latino Barometro, kommentierte, dass das Ergebnis die Gültigkeit des Pinochetismus zeige, der unter den ChilenInnen immer noch existiere. Lagos erklärte, man werde den ChilenInnen eine konservative Verfassung vorschlagen, wie sie seit 1980 in der von Pinochet selbst verfassten Verfassung in Kraft ist. Lagos warnte davor, dass wenn die Rechte ihre Überzeugungen durchsetzt, die Ablehnung im Dezember ein zweites Mal triumphieren könnte. Im Dezember werden die ChilenInnen in einem neuen Plebiszit erneut darüber abstimmen, ob sie die von einem rechtsgerichteten Rat vorgeschlagene Verfassung annehmen oder ablehnen und ganz von vorne beginnen wollen. wodurch ein institutionelles Vakuum entsteht, das schwer zu überwinden sein wird. Präsident Boric erklärte, dass sich seine Regierung nicht einmischen werde. Er sagte, er werde alles unterstützen, was der Rat von uns verlange, um das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.
Weiter geht es mit einer Nachricht aus Algerien. Heute ist der Jahrestag einer der brutalsten Gräueltaten in der Geschichte des französischen Kolonialismus in Algerien. Das Massaker von Sétif und Guelma. Es legte den Grundstein für den algerischen Unabhängigkeitskrieg, der am 1. November 1954 begann. Die Einzelheiten dieses Verbrechens gegen die Menschlichkeit bleiben im Dunkeln. Die französische Regierung hat sich bis heute geweigert, sich für die Taten zu entschuldigen. Jetzt kommen wir zu einer Nachricht aus dem Sudan. Entnommen von einem Artikel vom 5. Mai aus der Tempest. Seit dem 15. April haben die rivalisierenden Fraktionen innerhalb der sudanesischen Militärjunta ihren Konflikt zu einem offenen, bewaffneten Krieg ausgeweitet. Die Kämpfe zwischen den sudanistischen Streitkräften unter der Führung von Abdel Fattah al-Burhan und den Rapid Support Forces unter der Führung von Mohamed Hamadan Dagalo oder Hemedit haben das Land erfasst. Der Ausbruch des Krieges erfolgte vor dem Hintergrund eines langen Verhandlungsprozesses, der darauf abzielt, den 2018 begonnenen Volksaufstand im Sudan zu unterdrücken. Ein Volksaufstand, der eine zivile Herrschaft anstelle der militärischen Kontrolle des Landes gefordert hat. In der jüngsten Verhandlungsphase haben die Kräfte für Freiheit und Wandel, eine Koalition der zivilen Opposition, einem Rahmenabkommen zur Teilung der Macht im Dezember 2022 zugestimmt. Die Basisrevolution einschließlich der Widerstandskomitees in den Stadtvierteln hat alle Verhandlungen, auch die letzte, abgelehnt. Doch der eskalierende bewaffnete Konflikt der letzten drei Wochen stellt die laufende gehen wir weiter, leiten wir über zu dem nächsten Punkt.
Kennst du das Bild? Die Straße voll kämpferischer Menschen und unter ihnen rollt der Lora-Bus und berichtet live aus der Bewegung für die Bewegung. Zu unserem 40-Jährigen ist es Zeit, einen eigenen Bus anzuschaffen mit eingebautem Studio. Hilf uns dabei, unser Crowdfunding läuft. Lasst uns gemeinsam Kämpfe verbinden und Isolation durchbrechen. Spende jetzt auf studiobus.lora.ch und hilf uns, Stimmen von der Straße direkt zu teilen.
Die Agenda von Infolora.
Veranstaltungen,
Aktivitäten,
Demos, die du nicht verpassen solltest.
Auf 97,5 MHz Radio Lora.
Morgen, Freitagabend, 12. Mai an der OA Bar im Kasama an der Militärstraße 87A gibt es einen Infoblock zu den Aktionstagen gegen die Stadt der Reichen, die übers Pfingstwochenende in Winterthur stattfinden. Kommt auf ein Bier vorbei. Morgen ab 20 Uhr im Kasama. Lesung und Gespräch zu und mit Hanna Mittelstädt zu ihrem Buch «Arbeitet nie – Die Erfindung eines anderen Lebens». Heute Abend in einer halben Stunde fängt es schon an, und zwar in der Buchhandlung «Paranoia City». 10 Jahre nach dem Tod Lutz Schulenburgs blickt Hanna Mittelstädt zurück auf 4 Jahrzehnte Edition Nautilus und erzählt eine kollektive Geschichte, die Geschichte der Erfindung eines anderen Lebens. Über ihr politisches Engagement sind Hanna Mittelstädt, Lutz Schulenburg und Pierre Galissaire Anfang der 1970er Jahre eher zufällig in die Verlegerei eingestiegen. Denn eigentlich sollte die Revolution gemacht werden und nicht Lektorat, Vertrieb oder PR. So hat die von ihnen gegründete Edition Nautilus immer im Spannungsfeld zwischen politischem Wollen und entzwängender Realität gearbeitet. Lesung des Buches «Hast du Nein gesagt?» vom Umgang mit sexualisierter Gewalt von Miriam Sutter und Natalia Widler. Und die Lesung findet mit Natalia Widler statt an der Universität Zürich im Raum Koll F104. Es ist offen für alle und organisiert vom Feministischen Hochschulkollektiv. Das ist am Montag von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr. Am 19. Mai feiert das feministische Streikkollektiv in der Roten Fabrik. Den Abend eröffnen 2 Bands, danach begleiten sie DJs bis in die frühen Morgenstunden. Für Snacks ist auch gesorgt. Kommt zahlreich, bringt eure FreundInnen mit und tanzt für die feministische Revolution. Die Party ist offen für alle und findet, wie gesagt, am 19. Mai in der Roten Fabrik statt. Türöffnung ab 21 Uhr, Konzerte ab 21.30 Uhr. Combat Club 2. Es gibt wieder einen Boxkampf in der Zentralwäscherei, und zwar am 20. Mai. Das ist nächsten Sonntag. Türöffnung ist um 14 Uhr. Die Boxkämpfe finden ab 15 Uhr statt. Das ist ein Antifa-Vollkontakt. 20 Kämpfe, K1, Boxen, Muay Thai. Und es gibt ein politisches Rahmenprogramm, natürlich mit Essens und Infoständen. Danach gibt es eine Afterparty ab 23 Uhr. Das alles am 20. Mai in der Zentralwäscherei. Etwas in eigener Sache. Ich habe mehrmals den Jingle laufen gelassen heute Abend. Jedoch möchte ich euch doch noch ins Herz legen, unser Crowdfunding für einen Studiobus zu unterstützen. Und zwar auf www.studiobus.lora.ch. Es gibt dort ganz viele Goodies, also Belohnungen zu ergattern. Man kann aber auch einfach so spenden. Und wir sind um jeden Franken froh. Es geht darum, dass wir endlich zu unserem 40. Geburtstag einen Studiobus haben wollen, einen eigenen. Und ja, das wäre mega cool. Wir würden sehr gerne damit halt nicht nur, wie wir bis jetzt schon gemacht haben, an Demonstrationen, politischen Anlässen präsent sein, sondern auch allgemein mobiler sein, zu Notunterkünften zu gehen, zu Pflegeheimen, zu Altersheimen und so weiter, zu allen Leuten gelangen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, zu uns an die Militärstraße zu kommen. Also spendet doch auf studiobus.lora.ch. Wir wären sehr froh drum. Würde ich gerne nochmals auf die Veranstaltung kommen zu 75 Jahre Nakba am 13. Mai bis 31.05. sind ja die Aktionstage und am Dienstag 23. Mai 19.30 Uhr im Volkshaus findet eine Veranstaltung zur Vergangenheit und Gegenwart internationalistischer Kämpfe für ein befreites Palästina. Mohammed Khatib spricht über die Geschichte der palästinensischen Linken und die Wichtigkeit des Internationalismus. Wir wollen auf die Kämpfe der 70er und 80er Jahre zurückschauen, versuchen eine Kontinuität zu schaffen und setzen uns mit den aktuellen Strategien der revolutionären palästinensischen Linken auseinander. Zusätzlich wollen wir auch über unsere Rolle als RevolutionärInnen im globalen Norden diskutieren. Im Rahmen der Veranstaltung gibt es eine Ausstellung mit Plakaten von Mark Rudin. Das findet, wie gesagt, am Dienstag, 23. Mai im Volkshaus statt, 19.30 Uhr. So, und ja, das war's für heute. Das war die Agenda, das waren unsere News. Seit langem wieder mal ein paar mehr von uns im Studio endlich. Ich hoffe, wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen.
Ja, wir sagen Tschüss und wir hören uns nächste Woche.
Was soll man tun? Versteigen wir unsere Tapete nun?
Mit einem Wort, die Lage.